Ja, heute ist Karfreitag und vielleicht erwartest du darum heute eine Karfreitagspredigt. Und wenn das so ist, kann es sein, dass du heute Morgen enttäuscht wirst. Denn auf den ersten Blick wird es keine Karfreitagspredigt sein, die ich heute halte. Unser Predigttext ist Johannes 4, 43 bis 54. Das ist noch weit weg von den Ereignissen an Karfreitag, die da passiert sind. Aber auf den zweiten Blick hat die Predigt dann doch vielleicht einiges auch mit Karfreitag zu tun. Denn was ist an Karfreitag wirklich passiert? Jesus ist gestorben. Das klingt so normal. Er wurde hingerichtet, so müsste man sagen. Für uns. Und dann an Ostern ist er auferstanden. Der Tod wurde besiegt, wieder für uns, damit wir Zugang zu Gott haben. Damit die Sünde, die wir seit dem Sündenfall im Paradies mit uns haben, in uns haben, uns nicht mehr länger von Gott trennt. Die Augen der Menschen damals haben gesehen, wie Jesus starb. Und nach der Auferstehung haben wieder ganz viele Menschen Jesus gesehen, wie er lebt. Und das ist ein Wunder, absolut. Aber es ist nur das Oberflächliche an Ostern. Das eigentliche Wunder ist für unsere Augen gar nicht sichtbar. Es ist unsere Erlösung, unsere Befreiung, die erst durch den Tod und die Auferstehung möglich wurden. Wir können uns also mit Karfreitag und Ostern oberflächlich beschäftigen oder wir können tiefer gehen. Und genau um diesen Wechsel der Perspektive geht es auch in unserem Text heute Morgen. Und vielleicht hilft uns die Aussage von diesem Text, auch das Wunder von Karfreitag und Ostern noch mehr in der Tiefe zu begreifen. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch für diese Predigt heute Morgen. Jetzt zum Einstieg, dass wir vertraut werden mit diesem Text, schauen wir uns wieder quasi das kurze Video an, wo auch gleichzeitig die Lesung zu dem Text ist. Vielleicht kann man das Licht noch dunkel machen und dann schauen wir uns das an. Ich werde es wieder so machen, dass ich jeweils ein paar Verse nochmal vorlese und dann auch gleich diese Verse auslegen werde. Und wir starten doch gleich mit Vers 43 bis 46, der erste Teil. Nach diesen zwei Tagen setzte Jesus seine Reise nach Galiläa fort. Jesus hatte selbst einmal gesagt, ein Prophet wird überall geehrt, nur nicht in seiner eigenen Heimat. Doch als er dort ankam, nahmen ihn die Galiläer herzlich auf. Denn sie waren beim Passafest in Jerusalem gewesen und hatten gesehen, was er dort getan hatte. Seine Reise durch Galiläa führte ihn auch wieder in die Stadt Kana, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Wenn er das hört, Stadt Kana und Wasser in Wein, man muss auch gleich an die Töpfe denken. Andreas hat das damals so schön gezeigt, das bleibt mir jetzt immer. Also, die letzten beiden Predigten waren wir mit Jesus und seinen Jüngern in Samarien unterwegs und haben dort quasi miterlebt, wie er einer Samariterin am Brunnen begegnet ist, Jesus, und sie so zu einer glaubhaften und überzeugenden Zeugin für Jesus wurde. Und jetzt also setzt Jesus seine Reise nach Galiläa, die er für zwei Tage da unterbrochen hatte, fort. Und dabei erwähnt Johannes hier nun auch so quasi die viel zitierte Aussage, dass der Prophet im eigenen Land nicht gehört, nicht geehrt wird. Und das ist noch spannend. Kaum hat er das geschrieben, lesen wir, doch als dann Jesus in Galiläa eintrifft, kommt es ganz anders. Die Menschen freuen sich, dass er da ist. Er wurde herzlich aufgenommen. Und ich habe dann überlegt, was war der Grund? Und Johannes hat es extra aufgeschrieben. Es müssen einige Menschen aus Galiläa beim Passafest in Jerusalem dabei gewesen sein. Und Jesus tat da am Passafest Wunder. Ich habe dann nochmal zurückgeblättert im Johannesevangelium und da steht es, Johannes 2, 23. Durch die Wunder, die er während des Passafestes in Jerusalem tat, glaubten viele Menschen an seinen Namen. Und davon hörten auch die Menschen in Galiläa. Und so freuten sie sich auf diesen Jesus. Und ich denke, sie waren auch neugierig auf diesen Jesus. Der Wunder tut, kommt jetzt zu uns. Und innerhalb von Galiläa ging er weiter, bis er dann in die Stadt Kana kam. Genau. Und dann können wir ja hier mal weiterlesen. 46b bis 49. In Kapernaum lebte ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als er hörte, dass Jesus aus Judäa gekommen war und durch Galiläa reiste, brach er nach Kana auf. Er suchte Jesus und bat ihn, mit ihm nach Kapernaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Jesus sagte, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht an mich. Doch der Beamte sagte zu ihm, Herr, bitte komm zu mir herab nach Kapernaum, ehe mein kleiner Junge stirbt. Mitten in diesem Vers 46 gibt es wie einen Unterbruch und es wird quasi ein zweiter Bericht eingeschoben in diese Geschichte. Und zwar wird von einem königlichen Beamten jetzt berichtet, der einen todkranken Sohn hat. Und als dieser Beamte jetzt hörte, dass Jesus aus Judäa in Galiläa war, brach er auf und wollte zu diesem Jesus. Und er hat ihn in Kana gefunden und er suchte ihn dort auf. Und er bat dann, dass Jesus seinen Sohn heilt. Und ich finde, wir werden wieder einmal jetzt hier quasi Zeuge von einem spannenden Dialog. Einen Dialog, wie wir ihn nur in der Bibel finden. Jesus gibt zuerst die Antwort auf die Bitte des Mannes. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht an mich. Wir wissen schon, dass Jesus Wunder getan hat. Und warum will er jetzt hier anscheinend kein Wunder tun? Und eine Antwort bekommen wir, wenn wir den Satz ein bisschen genauer studieren. Eigentlich spricht Jesus ja mit dem königlichen Beamten. Und dann müssen da aber noch ganz viele Menschen rumherum gestanden sein. Darum braucht er auch das Wort wir. Es scheint also, dass Jesus hier nicht nur zum Beamten spricht, sondern gleich zu allen zuhören. Und weil wir wissen, dass Jesus unsere Herzen und innersten Beweggründe kennt, muss an dieser Aussage auch etwas dran sein. Die Menschen wollen Zeichen und Wunder sehen. Und ich sage das nicht in der Vergangenheit, sondern es ist ja bis heute so. Wir Menschen möchten eigentlich Zeichen und Wunder sehen. Viele Menschen sagen, dann könnte ich glauben. Dann könnte ich glauben an diesen Jesus, wenn ich nur Zeichen und Wunder sehen würde. Das ist auch der Grund, warum er in Galiläa besser als erwartet ja aufgenommen wurde, weil die Leute von seinen Zeichen und Wundern gehört haben und sie neugierig auf diesen Jesus sind. Stellt euch mal vor, wie schnell sich die Neuigkeit in der Stadt Kana verbreitet hatte, dass Jesus eingetroffen ist. Ich meine, fast alle werden schon von ihm gehört haben und alle wollten sie ihn doch sehen. Ihn, also quasi diese Person. Wobei vielleicht gar nicht unbedingt ihn, sondern vielmehr, wie er dann Wunder tut. Sie wollten die Attraktion, das Spektakel sehen. Jesus kommt, der was tun kann, was unmöglich ist. Es gab noch kein Netflix früher. Da war noch was los, wenn so eine besondere Person in eine Stadt kam. Da kamen die Menschen zusammen und sie wollten das sehen, was sie sonst nicht sehen, das Außergewöhnliche. Und Jesus versprach das. Er kann Zeichen und Wunder tun. Und dann, wenn Jesus Wunder und Zeichen tat, glaubten sie ihm, natürlich, dass er Gottes Sohn war. Und so könnte es ja auch genau hier bei diesen Menschen in Galiläa gewesen sein. Der Beamte aber, der hat Jesus entweder gar nicht richtig verstanden oder er glaubte wirklich, dass Jesus Gottes Sohn ist. So oder so geht er gar nicht groß auf das ein, was Jesus ihm da geantwortet hat. Ich finde, man hört vielmehr so die Verzweiflung von diesem Mann dann heraus. Er weiß, dass Jesus für seinen Sohn die letzte Chance auf Heilung ist. Und wenn wir weiterlesen, jetzt ab Vers 50, da sagte Jesus zu ihm, geh zurück nach Hause, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und machte sich auf dem Heimweg. Unterwegs kamen ihm einige seiner Knechte mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte und gesund war. Er fragte sie, seit wann genau es dem Jungen wieder besser gehe. Und sie erwiderten, gestern Mittag um 1 Uhr verschwand das Fieber. Und nochmals gibt Jesus also eine Antwort. Aber diesmal gibt es sie nicht mehr an alle Zuhörer, sondern jetzt ganz zielgerichtet nur auf den Beamten hin. Geh zurück nach Hause. Dein Sohn lebt. Kann das sein, dass Jesus aus dieser großen Distanz den Sohn geheilt hat, so einfach, ohne irgendein Ritual auszuführen? Ist das wirklich möglich? Wir lesen auf jeden Fall im Vers 50b, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und machte sich auf den Heimweg. Ich habe noch überlegt, hätte ich das auch getan? Ich hätte noch gesagt, ja, ist das jetzt schon gemacht? Was hast denn du jetzt schon gemacht? Ist mein Sohn wirklich schon geheilt? Nur weil du sagst, geh nach Hause. Das ist ein Vorbild eigentlich, finde ich, dieser Mann. Er glaubte direkt den Worten von Jesus und er machte sich auf dem Heimweg. Er war überzeugt, wenn er zu Hause ankommt, dann lebt sein Sohn. Für den Mann war es klar, wenn Jesus sagt, dass sein Sohn lebt, dann lebt er. Und ich bin noch an dem Wort hängen geblieben, am Wort. Der Mann glaubte dem Wort. Mir ist da spontan der erste Vers aus dem Johannesevangelium in den Sinn gekommen. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und der Mann, der glaubte dem Wort, steht da in unserem Abschnitt. Dieser königliche Beamte glaubte an Jesus, nicht weil er Wunder gesehen hatte, sondern weil er Jesus Worte gehört hat. Er glaubte nicht nur, dass es Gott gibt, sondern er glaubte an Gott. Ich glaube, dass ganz viele, die die Wunder und Zeichen von Jesus gesehen haben, zwar glaubten, dass Jesus Gottes Sohn ist, aber glaubten sie deswegen an Jesus? Man kann ja sagen, ja, ich glaube schon, dass es einen Gott gibt. Aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn ich sage, ich glaube an Gott. Und ich glaube, bei diesem Mann ist genau das passiert. Er glaubte nicht nur, dass es Gott gibt, er glaubte an Gott. Er glaubte an Jesus Christus. Und so macht er sich voller Glauben auf den Heimweg. Und ich habe mal nachgeschaut, was das bedeutet. Das ist doch einiges an Distanz von Kana nach Kapernaum. Man kann das bei Google eingeben, Google Maps, und dann kann man sagen, zu Fuß. Und dann sieht man, es sind 35 Kilometer. Das klingt nicht nach so viel, aber weil es doch über 1200 Höhenmeter sind, geht es dann trotzdem über 7 Stunden, sagt Google Maps. Unterwegs kamen ihm dann aber schon die Diener entgegen und berichteten, dass sein Sohn lebt und gesund ist. Und der Mann wollte es aber ganz genau wissen und fragte dann seine Diener, seit wann es seinem Sohn besser geht. Und die Antwort war, seit gestern Mittag um 1 Uhr. Und weiter geht es dann so. Da erkannte der Vater, dass es genau der Zeitpunkt gewesen war, an dem Jesus ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und der Beamte und sein ganzes Haus glaubten an Jesus. Das war das zweite Wunder von Jesus in Galiläa, nachdem er aus Judäa gekommen war. Man kann sagen, nachdem die Diener gekommen waren und das mit der Zeit abgeglichen wurde, wann ist es passiert, wann wurde mein Sohn gesund? Da hatte der königliche Beamte die Bestätigung. Jesus hat seinen Sohn geheilt. Und dann ist es spannend, er und sein ganzes Haus glaubten an Jesus. Man kann sagen, der Glaube ist direkt übergesprungen auf das ganze Haus. Sie hatten erfahren, dass Jesu Worte Kraft haben. Das Wort, das Jesus gesprochen hatte, war Fleisch geworden. Das Wort, das Jesus gesprochen hatte, war Fleisch geworden. Und ich finde, dass wir in diesem ganzen Abschnitt lernen, oder wir lernen den Unterschied kennen zwischen dem Glauben, der darauf basiert, dass wir etwas gesehen haben, und dem Glauben, der auf der Kraft der Worte Jesu beruht. Das sind wie zwei unterschiedliche Arten auch von Glauben. Und diese Unterscheidung zieht sich durch das ganze Evangelium, ist mir aufgefallen. Johannes erwähnt das immer wieder, er führt das immer wieder an, bis hin dann zu Thomas, der Zweifel hatte, ob die anderen Jünger nach der Auferstehung wirklich Jesus gesehen hatten. Thomas, der wollte die Wunden an den Händen von Jesus sehen, als Beweis. Und Jesus gewährte ihm diesen Wunsch. Er durfte sogar die Hände in die Hände von Jesus legen und er zeigte auch die Wunde an seiner Seite. Und da erkannte Thomas Jesus und er sagte ja dann auch, mein Herr und mein Gott. Er musste einfach zuerst sehen. Und Jesus stellte aber nochmals klar, dass wir nicht eingeladen sind, einer abstrakten Idee, einem nebulösen Gefühl oder irgendeiner undefinierbaren geistlichen Erfahrung zu glauben. Wir sind eingeladen, dem Wort zu glauben, das Fleisch geworden ist. Jesus hat dann zu Thomas ja gesagt, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Jesus ist das Wort und das Wort wurde Fleisch. Das Wort ist aber seit Anfang an, also schon seit jeher, ist das Wort. Durch das Wort ist alles geschaffen. Das sind jetzt alles die Sätze aus Johannes 1. Es gibt nichts, was das Wort nicht geschaffen hat, steht da. An dieses Wort sollen wir glauben. Das ist der Aufruf. An dieses Wort sollen wir glauben. Und ja, wir dürfen an Wunder und Zeichen glauben. Und ich wünsche es mir, dass wir uns auch danach sehen, natürlich. Und Jesus konnte ja den Sohn des Beamten aus der Ferne heilen, ohne dass Jesus irgendwie körperlich da anwesend war. Und er konnte das, weil er eben nicht nur Fleisch ist, sondern weil er das Wort ist. Weil er das Wort ist und das Wort alles kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehne mich immer nach Wundern und Zeichen. Und ich hätte gerne noch mehr Wunder und mehr Zeichen, die ich erleben darf, die ich sehen kann. Aber dieser Text hier, der lädt mich jetzt ein, darüber nachzudenken, was ich mir davon erhoffe. Dieser Text prüft irgendwie meine Beweggründe. Denke ich, dass ich diese Zeichen und Wunder brauche, um glauben zu können, dass ich dann noch mehr glauben würde? Kommen durch die Wunder und Zeichen, kommt da echter Glaube in das Leben? Oder kommen durch den Glauben die Wunder und Zeichen in das Leben? Was ist die Reihenfolge? Wahrscheinlich darf man das gar nicht so schwarz-weiß gegeneinander ausspielen. Ich glaube, es ist nicht nur ganz so eindeutig. Aber Jesus schaut auf jeden Fall sehr genau in unsere Herzen. Und er sieht sofort, wie es um unseren Glauben steht und ob wir wahrhaftig an ihn glauben. Jesus will, dass wenn wir ihn sehen, dass wir dann das menschgewordene Wort sehen. Das ist ein großes Anliegen von diesem Johannes, das er uns weitergibt. Jesus will, dass wir das Wort sehen. Und damit schließt sich irgendwie auch der Kreis und wir kommen zu meinem Anfang und somit auch wieder zu Karfreitag zurück. Ich glaube, wir alle haben schon viele Karfreitage gefeiert. Und auch hier stellt sich aber wieder die Frage an uns, was sehen wir, wenn wir Karfreitag feiern? Sehen wir Jesus, den Menschen, der stirbt? Oder sehen wir das Wort, das Mensch wurde und sich voller Liebe, Gnade und Wahrheit für uns hingab? Wir können nur den Leib sehen oder wir können ein bisschen tiefer schauen. Und dann sehen wir das Wort und warum es das Kreuz braucht. In Johannes 1,18, da lesen wir, niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Ich glaube, Jesus wollte nicht, dass wir lediglich ihn sehen, sondern dass wir durch ihn den Vater sehen. Und am Karfreitag, finde ich, das ist das speziell Schöne, auch an dem Tag, obwohl er ja auch traurig ist, können wir eben besonders gut den Vater sehen. Ich finde, wir sehen dann einen Vater, der bereit ist, aus Liebe seinen Sohn hinzugeben, weil er uns nicht an die Sünde und den Tod verlieren will. Gott mutet seinem Sohn zu, dass er all unsere Sünden trägt und all unsere Angst und Sorgen auf sich nimmt, all unseren Schmerz und all unsere Krankheit erleidet und dann das Allerschlimmste in totaler Getrenntheit vom Vater stirbt. Wisst ihr, dieser Moment muss nicht nur für den Sohn äußerst schmerzhaft gewesen sein. Das muss doch auch für den Vater kaum ertragbar gewesen sein. Wir lesen immer wieder vom geliebten Sohn, dem einzigen Sohn, mein geliebter Sohn. Und wir sehen hier einen Vater, der das seinem Sohn zumutet, weil er uns liebt und weil er weiß, dass es nötig ist, weil es der einzige Weg ist. Es musste sein für uns. Ich finde das ein schöner Gedanke, wenn wir den so mitnehmen am Karfreitag. Wenn wir versuchen, am Karfreitag da drin, in diesem Bild von diesem Jesus am Kreuz, den Vater zu sehen und was der Vater getan hat für uns, weil es sein musste. Amen.